Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von All About Telemedizin. Mein Name ist Jan Zeckel. Ich bin Geschäftsführer der Firma Arztkonsultation und Host dieses Podcasts. Heute Folge 26 mit unserem, wie ich persönlich finde, extrem spannenden Thema Robotik in der Medizin zwischen Hype und Alltag. Ich glaube, wir alle haben die tanzenden Roboter gesehen, die mittlerweile Saldos machen oder am Fließband Challenges vollführen, wer schneller Pakete sortieren kann. Wir haben heute einen Gast zu uns eingeladen, nämlich Alexander Poll, der sich jetzt seit 10 Jahren mit dem Thema Robotik in der Pflege und in der Medizin im Besonderen auseinandersetzt und wie immer auch mit mir heute dabei Stefan Spieren. Herzlich willkommen an euch beide.
Hi.
Alex, das Thema Robotik, wie gesagt, ich glaube, jeder hat eine Meinung dazu. Ja, wir wollen die heutige Session nutzen, um auch das Thema ein bisschen einzuordnen, zu sagen, was ist wirklich Hype, was funktioniert aber auch schon nicht konstant in der Praxis. Und Praxis meint jetzt nicht nur die Arztpraxis wie bei Stefan, sondern Praxis meint auch wirklich die Medizin- und Pflegepraxis, also im Krankenhaus, in der Pflegeeinrichtung. Ich kann mich noch an ein früheres Gespräch zwischen uns beiden erinnern. Du hast von einem Rehabilitationsroboter mal erzählt, ja, der also auch Pflegekräfte entlastet nach Operationen und ähnliches. Also finde ich persönlich super spannende Entwicklung, weil wir einfach, muss man sagen, im Status quo immer weniger Menschen haben, die eigentlich die pflegen und versorgen müssen, die es nötig haben. Also Robotik kann einen sinnvollen und muss auch zukünftig einen sinnvollen Beitrag leisten. Das wollen wir heute alles diskutieren. Wie immer live auch auf LinkedIn. Also herzlich willkommen und hallo an alle, die hier heute live dabei sind. Ob das Thema gerade spannend ist, zeigt auch die Anzahl der Voranmeldungen. Also wir haben über 100 Voranmeldungen für die Live-Session hier. Von daher, wenn ihr es geschafft habt, heute dabei zu sein in eurer Mittagspause, stellt auch gerne eure Fragen hiermit in den Chat. Wir greifen die dann gerne mit auf. Ja, genug der Vorrede, Alex. Steig doch mal gerne ein in das Thema und gib mir einen Überblick. Wo stehen wir in Deutschland beim Thema Robotik und was sind die Themen, die ihr euch auch gerade primär anschaut mit eurer Firma?
Genau, also bei uns ist es so, wie gesagt, wir sind jetzt 10 Jahre sind wir quasi in dem Business unterwegs. Wir haben das meiste an Erfahrung haben wir tatsächlich mit jeder, der Pepper kennt, der jetzt schon seit 10 Jahren als humanoider Roboter auf dem Markt als Vertreter da ist, der so ein bisschen das Eis gebrochen hat für diese Companion Robots, haben wir Integration gemacht, also tatsächlich mit Deutschem Roten Kreuz, mit der Diakonie, mit AWO-Einrichtungen und da hat sich das Ganze so ein bisschen transformiert. Von vor 7, 8 Jahren noch sehr viel Skepsis und nee, wir wollen uns definitiv nicht von einem Roboter pflegen lassen. Also so ein Satz, den man relativ, also der ist sehr, sehr vielschichtig und wir sind auch definitiv noch nicht bei dem Pflegeroboter, aber es geht ja immer so dieses Schritt für Schritt erstmal Aufgaben austesten, Erfahrungen sammeln und dann abnehmen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, was sich bei Robotik generell zwischen Hype und Realität so ein bisschen entwickeln muss. Dass wir sozusagen auch so diese ganzen Proof of Concepts, dass wir uns das trauen in Deutschland. Und das humanoide Roboter sind natürlich im Moment ein Hype-Thema, auf Social Media sehr stark zu sehen. Aber es gibt sehr viele spezialisierte Roboter, die erstmal einzelne Use Cases übernehmen können. Und das ist so etwas, was wir bei 10x Robotics jetzt gerade Schritt für Schritt umsetzen, dass wir sagen, wir machen wirklich sehr konkrete, sehr handfeste Use Cases. Das kann von Reinigung über Transport, über in dem Fall Guidance, also Wegführung und mobile Infopoints kann das sein oder sowas wie Warteraummanagement, dass dann ein Roboter kommt, sagt Nummer 54 oder Frau Schmidt oder wie auch immer, wie man das datentechnisch gestalten möchte, kommen Sie bitte, Sie können jetzt zu Raum 5. Und das sind alles so Dinge, die werden Schritt für Schritt in unserer Gesellschaft mehr und mehr Platz finden. Und manche Sachen sind sehr einfach zu argumentieren, wie zum Beispiel Reinigungsrobotik, weil da geht man durch eine Excel-Tabelle und sagt, ja, der macht jetzt so und so viel sauber in so und so viele Stunden für den Preis und Summe X. Und bei den anderen Robotern, wenn man irgendwann bei humanoiden Companion-Robots landet, die auch eine emotionale Ebene haben, ist es natürlich komplexer. Aber am Ende, zumindest aus meiner Sicht, also aus unserer Sicht auch, ist das etwas, was sich auf jeden Fall ergeben wird. Und wir müssen vielleicht noch ein bisschen mutiger sein in Deutschland.
Ja, gutes Stichwort. Stefan, du hast eben im Vorgespräch auch etwas provokant formuliert, irgendwie der Roboter-Hype ist gefühlt irgendwie vorbei. Ja, also what's next? Wir brauchen eigentlich die nächste Welle. Du hast dich ja für deine Praxis auch sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt. Wie ist sozusagen aus hausärztlicher Perspektive jetzt der Blick da drauf?
Also ich sag mal, du hast ja gerade schon angekündigt, Pepper war der, den wir uns als Roboter vorgestellt haben und Alex, du hast ja auch gerade schon gesagt, funktioniert auch gut im Heim. Ich suche halt logischerweise Entlastungsroboter, ich nenne die jetzt bewusst mal so, und da ist der Reinigungsroboter einer derer, die das natürlich super übernehmen können, ne? Bodenwischen in der Praxis, in einem Seniorenheim kenne ich die hier bei uns, hat das fast jedes Seniorenheim, die fahren ja überall rum, sind tolle Sachen. Auch diese Guidance-Roboter oder die jetzt Patienten aus dem Wartebereich zu mir bringen oder aber auch so ein Case, bringen mal, keine Ahnung, einen Schluck Wasser zum Patienten ins Wartezimmer, wenn es total warm ist, kann man sich alles vorstellen. Aber ich habe wirklich irgendwie so, sieht bei dir Alex wahrscheinlich anders aus, das verloren. Das war bei uns viel mehr am Anfang. Jetzt ist die so abgeappt, keiner will es mehr, weil wir kennen es alle aus dem China-Restaurant, ne? Da wird es ja jeder wahrscheinlich schon mal gesehen haben. Die machen es dann oder aus irgendeinem Schnellbedienungsrestaurant. Ich glaube, wir müssen uns da wieder mehr trauen. Also vor allen Dingen, wenn wir jetzt an die Veränderungen in der Arztpraxis denken, ob es jetzt eine große oder eine kleine Arztpraxis ist, klar, für ein großes MVZ mit weiten Wegen und einer zentralen Anmeldung ist so ein Roboter natürlich vermutlich ein bisschen mehr als nice to have. Der kann ja auch Mitarbeitende entlasten oder vielleicht sogar entsetzen. Ersetzen. Weil so Tätigkeiten wie jemanden von A nach B bringen, also Entschuldigung, da braucht man keinen Menschen mehr für. Und sowas erwarte ich mir eigentlich. Jetzt kann man sowas in der klassischen kleinen Hausarztpraxis wahrscheinlich gar nicht umsetzen, weil der Roboter muss ja irgendwie auch einen Platz haben, wo er schläft, hätte ich fast gesagt, wo er sich auflädt, wo er hinschert. Und wenn ich nur 4 Meter Abstand habe vom Badezimmer in den nächsten Behandlungsraum, Alex nickt schon, macht das Ding ja keinen Sinn. Andererseits in der Uniklinik, wo ich, oder wenn ich bei uns hier in einen großen Vollversorger gehe, wo dann 1000 Striche auf dem Boden sind, wo ich dann ja dem pinken Strich folgen soll, dem ich aber dann mit dem lila Strich verwechsel, ja, oder den grünen und den roten, da stelle ich mir das auch vor. Aber da frage ich mich, warum haben die das noch nicht, Alex? Also warum haben die diese Roboter alle noch nicht?
Und du hast ja, was ganz gut ist, du hast ja im Vorfeld auch so ein bisschen, oder wir kamen auf das Thema mit Infrastruktur. Also wir haben ja alles für uns Menschen geschaffen. Dazu gehören Treppen, dazu gehören Aufzüge, dazu gehört, wir haben keinen eigenen eingebauten Wi-Fi-Empfang, noch nicht.
Ja.
Aber das merkt man natürlich jetzt mit mobilen Robotern. Also das heißt, jetzt haben wir endlich Generationen von Robotern, die eine gute laserbasierte Navigation haben und. Aber es bringt trotzdem, also es führt immer wieder dazu, dass um Deutschland herum sind wir relativ gut aufgestellt, eigentlich so mit Wi-Fi-Ausleuchtung und. Mhm. In Deutschland in Pflegeheimen und auch in Krankenhäusern unterschiedlichster Anbieter, unterschiedlichste Standorte haben wir ganz, ganz oft dieses Thema, dass die Ausleuchtung schlecht ist und so weiter. Also nicht so ein bisschen wie beim autonomen Fahren, wo wir sagen, hey, wenn wir 5G-Abdeckung überall in Deutschland hätten, dann hätten wir schon mal eine gute Basis für dieses Thema, dass wirklich autonome Systeme fahren können. Das Gleiche gilt für Roboter auch. Mhm. Und warum haben wir es nicht? Wir haben jetzt, also Live-Feedback ist, dass wir jetzt mit mehreren Krankenhäusern gerade sprechen und dass die jetzt neue Verordnungen wieder haben. Das heißt, die sind wieder in der Bürokratie, müssen sich erstmal darum kümmern, dass diese Sachen umgesetzt werden. Also das ist so etwas, was wir bei einem aktuellen Projekt für Wegführung gerade als Feedback bekommen haben. Und das verzögert das jetzt wieder um bestimmt 5-6 Monate.
Also, was stellen die denn da? Also Entschuldigung, was wollen sie denn da gucken? Es ist doch klar, man darf doch WLAN in einer Klinik nutzen. Ja, man darf es auch in einem Seniorenheim nutzen. Da gibt es sogar, wenn ich es richtig verstanden habe, mittlerweile entsprechende nicht nur Empfehlungen, sondern glaube ich sogar Pflichten, dass man sowas haben soll. Aber das stellen die euch auch noch. Wir haben kein WLAN und deswegen klappt es nicht. Oder ich habe immer den Eindruck, die verstecken sich dahinter. Die brauchen doch ein WLAN für alle anderen Geräte auch, die sie einsetzen.
Ja, es ist also ein bisschen auch das Thema, dass es geht da noch nicht mal spezifisch um WLAN. Das ist zwar eine Bedingung quasi, das kommt dann raus. Also sobald wir dann, also wir haben oft das Feedback bekommen, ja, bei uns ist das richtig toll ausgeleuchtet. Wir haben richtig gutes Wi-Fi, da hat sich auch ein externer Dienstleister. Dann kommen wir mit dem Roboter da rum und fahren einmal den ganzen Weg zum Beispiel ab und merken dann zwischen der Tür direkt am Eingang und, da bricht der Kontakt ab. Und dieses, ich glaube, das Verständnis dafür, das ist halt etwas, was sich ergeben muss. Es muss verstanden werden, dass vernetzte Türen, vernetzte Aufzüge und gutes, das kann Wi-Fi sein, das können aber auch vielleicht zum Beispiel Ultra-Wideband ist jetzt sowas für Indoor-Navigation, was sich gerade etabliert, dass man sagt, man hat verschiedenste Frequenzbereiche, die müssen gut abgedeckt sein. Das müssen wir gerade lernen, weil das gilt nicht nur für die Roboter, die man aus dem China-Restaurant kennt. Das gilt zum Beispiel für dieses Thema, wenn man das kostengünstig haben wollen würde, können auch in Zukunft kleine, sichere Drohnen rumfliegen. Die könnten auch einfach wirklich kostengünstig, da kostet dann eine Drohne wirklich sehr, sehr überschaubares Geld. Die brauchen aber auch ein Netz, mit dem sie navigieren können. Aber die könnten quasi, wenn man sich das mal in der Zukunft vorstellt, das sagtest du ja auch gerade richtig, wie viele Roboter müsste man denn dann haben, damit die mich führen? Wenn man vorne 50 kleine Drohnen hätte oder Roboter, die kostengünstig sind und man kann sich wirklich so eine Flotte vorne vorstellen, dann bekommt jeder, der reinkommt, seinen Personal Assistant. Das wäre so etwas, das lässt sich durch Kosten und durch Skalierung machen. Wir haben zum Beispiel ein Krankenhaus, die haben gefragt, aber das ist auch wieder Regulationsthema. Viele kommen ins Krankenhaus, warum? Weil sie Einschränkungen, Krankheiten, was auch immer hatten oder einen Unfall oder wie auch immer. Mhm. Die kommen natürlich nicht 100% fit und mobil an. Und wenn man denen dann sagt, gar kein Problem, wie du es gerade meintest, mit den 15 Farben auf dem Boden oder 500 Zeichen an der Wand, geh mal 500 Meter da in die Aufnahme von der vom Röntgenzentrum, dann geh da mal hin. Aber er kann vielleicht gar nicht gehen. Das heißt, da stehen Rollstühle. Ja. Und dann muss jemand kommen und muss die Person mit dem Rollstuhl dahin bringen.
Ja, genau.
Und dann fragen die Ärzte, die Chefärzte natürlich auch, habt ihr nicht Roboter, auf die die Patienten sich draufsetzen können, damit der Roboter den Patienten dahin fährt? Dann sage ich so, ja, das ist also technisch gibt es viel, was man machen kann. Aber dann kommen wir zum Thema Regulation, Ethik, Haftungsthemen.
Ja, verstehe ich. Aber ist ja schlimm, dass es eigentlich an sowas wie Hausautomation, sprich, sag ich mal, eine Tür, die müsste ja sich öffnen lassen können. Der Roboter müsste ja sagen über irgendein Signal, öffne jetzt die Tür XY, ob es jetzt eine Schiebetür ist oder weiß da gar was. Also im Prinzip müssen wir erstmal anfangen, unsere Häuser zu automatisieren, unsere Kliniken zu automatisieren. Also sprich, da irgendeine Art von Automatisierungssystem dazu bringen, bevor wir dann an die Roboter denken.
Und die Kosten explodieren wegen Regulationsthemen. Ja. Also es ist auf der einen Seite ist es gut, dass wir die Regulation haben für Brandschutz und. Auf der anderen Seite explodieren dann die Kosten, weil sobald wir über 1, 10, 20, 30 Türen sprechen, ist es eine Riesensumme. Und es hätte eben schon tatsächlich in den letzten 10, 15 Jahren hätte man das hätte anfangen müssen, weil alles an digitaler Infrastruktur, was jetzt kommt, ist halt das, was quasi ferngesteuert werden muss. Also genauso wie bei generell Ambient Assisted Living, dass ich sage, ich kann über Sprache die Fenster öffnen, ich kann, wie auch immer. Also das muss ja noch nicht mal was mit dem Roboter zu tun haben.
Ja, genau. Also man würde ja eigentlich erwarten, dass in einem Krankenhaus alle Türen in Anführungsstrichen auf Knopfdruck, ich sag's mal vorsichtig, zu öffnen wären.
Ja, aber deswegen der eine Aufzug von 1978, mit dem ich gerade in Essen zu kämpfen habe, auf jeden Fall eine Herausforderung.
Aber würdest du denn daher sagen, dass die größte Blocker für die Nutzung sind tatsächlich die baulichen, regulatorischen Themen? Weil das ist ja eine schlechte und eine gute Nachricht zugleich. Weil wenn das einzige Thema ist, dann wäre zumindest mal die Akzeptanz und die Adoptionsrate für Technologie ja gegeben. Und da haben wir uns ja, sag mal, als Gesellschaft auch lange sehr schwer getan. Du hast das ja einleitend auch gesagt. Also wie ist da der Eindruck in den Gesprächen, die du führst? Vor allen Dingen im Bereich Pflege. Ich würde gerne da nochmal zuschauen, aber wirklich im Pflegeheim. Weil ich glaube, ein Krankenhaus ist ja per se deutlich digitaler und IT-affiner als eine Pflegeeinrichtung. Das ist zumindest meine Wahrnehmung. Also wie ist da dein Eindruck? Wie wird das wahrgenommen von Pflegekräften und auch Patienten?
Von Patienten auf jeden Fall sehr, sehr positiv. Also wir haben eine extrem hohe Adaptions- und Akzeptanzrate bei Robotik von Patienten. Das ist vor allen Dingen, deswegen ist das ja so ein Herzensthema für mich auch, also Business und Herzensthema, aber mit der alternden Gesellschaft, wenn man das mal in der Realität für die Masse der Kassenpatienten sieht, dann ist es so, wir haben eine kleine privilegierte Schicht, die kann sich vielleicht wirklich tolle Betreuung und leisten. Es gibt aber die Masse, die hat das nicht und da ist eine riesige Isolation, riesige Einsamkeit. Was passiert generell jeden Tag? Und das ist der Grund, warum mich da Robotik, warum mich das freut, dass ich seit 10 Jahren Akzeptanz erlebe. und auch immer wieder darauf entgegnen konnte, ja, darf denn ein Roboter einen Menschen fliegen? Wenn der Mensch das zulässt und die meisten lassen es zu, dann ja. Wenn man das gar nicht möchte, dann muss man das vielleicht auch nicht. Dann muss man eben schauen, wie man das finanziell anders hinbekommt. Aber ich glaube, erstmal sollte man sich darum kümmern, dass man die Option überhaupt bereitstellt, dass man dann die Wahl hat, auch vielleicht mit den Krankenkassen und wie auch immer, weil es ein probates Mittel ist mittlerweile. Und die Akzeptanz in der gesellschaftlichen Diskussion, es ist ja durch den Pflegenotstand immer klarer geworden, dass es gar keine, also das ist viel zu wenig, also aus welchen Gründen auch immer, sei es Bezahlung oder was auch immer, die Fachkräfte nicht gibt. Und je älter wir jetzt unsere Gesellschaft haben, wir sehen das in einem demografischen Wandel, desto stärker wird dieser Effekt. Und zwischendurch gibt es ja immer wieder diese schönen Notstandsmeldungen und dann geht so ein Schock durch die Republik. Und das muss natürlich leider noch stärker werden, weil es ist jetzt schon dramatisch, aber für viele ist es immer noch so eine Art Komfortzone. Und dadurch hat sich das in den letzten 7 Jahren mit dem Feedback zur Robotik, so auch auf Messen wie der DEMEA in Berlin und, hat sich das verbessert, weil dann immer mehr Pflegeheime auch proaktiv auf uns zukamen und haben gesagt, okay, es ist zwar trotzdem viel Geld, aber wir wollen wenigstens diese Unterstützung trotzdem haben, damit wir die Aktivierung von Gruppen oder von Einzelpersonen haben. Und deswegen sage ich ja auch, also das war ja die Frage gerade, was muss sich neben dieser Infrastruktur am meisten ändern? Wir brauchen definitiv systematisch mehr Unterstützung für das Thema robotische oder intelligente Digitalisierung von Pflege, von Kliniken und. Es gibt immer wieder Fördertöpfe, ja. Das mussten wir zum Beispiel mit Pflegeheimen primär machen. Es waren meistens Fördertöpfe. Die Pflegeheime hatten das Geld nicht. Und dann muss man quasi dort so Schritt für Schritt jetzt so Reinigungsrobotik, Lieferrobotik, Companion Robots für diese Kernthemen einsetzen. Und ich glaube, das braucht so ein bisschen sowohl national als auch eben bundeslandspezifisch, weil das ist ja auch wieder Föderalismus in Deutschland. Das muss sich so ein bisschen etablieren.
Was wichtig ist, muss man einfach sagen, die Akzeptanz ist ja da. Also kein Mensch hat ein Problem mit so einem Roboter. Also und du gehst ja sogar noch den Weg weiter und sagst, sogar um Menschen zu aktivieren, ich sag mal ganz böse, um sie zu bespaßen, kennt man von kleinen Kindern und von älteren Menschen logischerweise auch, so sinngemäß, wenn gar keiner kommt, dann besser ein Roboter. Aber so ist es ja gar nicht. Also so ist es ja noch nicht mal. Von daher, ne, Akzeptanzthema, das ist ja das, was wir Ärztinnen und Ärzte immer gerne glauben, zu sagen oder zu wissen, dass insbesondere ältere Menschen mit solchen technischen Dingen irgendwie Berührungsproblematiken hätten, die siehst du ja wahrscheinlich auch nicht.
Ich habe sogar im Gegenteil, ich habe sogar harte Informatiker schon erlebt, die so um die zwischen 30 und 40 waren, die am Anfang gesagt haben, okay, ich rede auch mit keiner Alexa und ich möchte diese Interaktion mit Technik nicht, ich personifiziere das nicht und ich habe da auch kein Level an Identifikation. Selbst da hat es Pepper, obwohl er ja gar nicht so viel kann, also Pepper hat quasi ein tolles Design und er regt zur Kommunikation an. Das war immer so seine Stärke. Aber jetzt kommen ja erst die Systeme, also zum Thema nochmal Hype und Realität. Jetzt kommen die Systeme, die wirklich navigieren können, die wirklich so halbwegs zuverlässig, vielleicht auch nicht 100%, aber die einfach sagen können, wenn ich hier in diesem Areal mich bewegen soll, dann kann ich das tun. Weil woran es noch hapert, ist ja immer noch die 100%ige oder zumindest 95%ige Intelligenz, dass ich immer meinen Kontext verstehe, wo bin ich, wer läuft da gerade lang, verhalte ich mich richtig und. Das ist immer noch so ein bisschen mit, sozusagen zu 70-80% ist das gut. Und es wird eben nur besser, wenn wir da wirklich uns trauen, Schritt für Schritt diese Sachen einzusetzen und einfach mal über Jahre laufen zu lassen. So, und das heißt, ich stimme dir zu, die Akzeptanz ist da. Und das ist vor allen Dingen immer wieder für Entscheider auch toll zu sehen, wenn man Senioren sieht, die zum Beispiel im Rollstuhl dann mit dem alten Pepper, der wie gesagt noch nicht so viel kann, in Interaktion kommen. Und das zeigt einem schon so das Potenzial, was jetzt kommt. Mhm. Das ist der Grund, warum wir zum Beispiel aus Paris gerade, der ist jetzt auf der Viva-Technologie komplett neu vorgestellt worden, der Mirokai. Der sieht so ein bisschen aus wie so ein Fuchs, so ein Orangener aus Paris, also einer der wenigen europäischen Roboter, die auf den Markt kommen. Und da geht es einfach um Emotionen. Es geht darum, dass wir neugierig genug sind, dass wir mit dem interagieren wollen Und am Ende stehen dann so praktische Sachen wie, ich bekomme mehr Daten über den Zustand des Patienten. Der öffnet sich einer neutralen Entität, anders als einem Menschen gegenüber. Und ich mache vielleicht sogar noch körperliche Übungen mit dem und werde dadurch auch nochmal mehr aktiviert. Und genau.
Ja. Du hast gerade das Thema Daten angesprochen. Lass uns vielleicht da auch mal die Brücke zur Telemedizin schlagen, weil wir natürlich auch da eine unglaubliche Entwicklung gemacht haben, was technisch möglich ist. Also non-invasiv über Videotechnologie, über die Stimme, Vitalparameter zu messen und erheben. Stefan, du hast gesagt, du hast auch schon Televisiten gemacht mit Robotern in Pflegeeinrichtungen. Also die Use Cases sind ja da. Also es scheitert auch hier nicht an der Technik, aber wir sehen die eigentlich de facto nicht im Praxiseinsatz. Also vielleicht mal Perspektive von euch beiden da drauf. Woran liegt das? Alex?
Wir kennen Insellösungen, sagen wir es mal so. Da ist es auch wieder so, dass es fehlt vielleicht an einer sozusagen generalistischen Strategie, vielleicht für einzelne Bundesländer, wenn man erstmal so denkt, was ja auch schon riesig ist, oder tatsächlich eben wirklich so bei all den Herausforderungen, die Deutschland vielleicht bundesweit aktuell hat, bleibe ich aber dabei, dass, glaube ich, die alternde Gesellschaft eines der größten Themen ist, was immer noch, also jetzt gibt es ja gerade die Rentendiskussion und, dass das einfach zentral angegangen werden muss, was ja auch im Vergleich zu China und anderen Ländern, wo eher dann so zentrale Strategien durchgeführt werden können, aufgrund von anderen diskussionswürdigen Punkten, aber dass das ein bisschen fehlt aus meiner Perspektive. Es gibt also immer Insellösungen, es gibt einzelne Stückarbeit, es gibt einzelne tolle Projekte, tolle Leuchtturmprojekte, die werden aber nicht, und das ist, glaube ich, ein generelles Problem von Deutschland, was man auch schon so bei anderen Technologien gesehen hat, wie Transrapid und, will ich jetzt kein zu großes Fass aufmachen, aber wir waren immer darin gut, quasi Proof of Concept zu machen, verschiedene Prototypen und, aber danach die Skalierung, dass wir dann 100.000 oder 50.000 Systeme im Einsatz haben, das hat in den letzten Jahren, hat das nicht so gut geklappt. Und das ist das, was im Moment auch die Herausforderung ist, weil es gibt immer die, die warten, es gibt immer die, die sehen, ja, das ist ganz interessant, nice to have vielleicht und, aber wir warten mal noch so 2-3 Jahre, bis das ausgereift ist. Und dieses ausgereift, das ist eine große Range. Das kann von 100% sein bis zu, ich warte, bis eine große Gruppe das adaptiert hat. Und wenn die große Krankenhausgruppe oder die große, also wenn es 500 Pflegeeinrichtungen haben, dann nehme ich das auch. Und klar, psychologisch zu verstehen, aber das macht es auch so schwer, dass, also es beißt sich quasi, die Katze beißt sich selbst in den Schwanz, weil wann werden Gelder freigegeben, wann werden Investitionen getätigt, wenn die Endkunden oder die Zielgruppe bereit ist, dass sie das wollen, also dass sie dafür Druck aufbauen. Und wir sind ja jetzt schon dabei, dass wir in der alternden Gesellschaft zum Beispiel den Switch haben, also knapp 80% werden ja schon zu Hause gepflegt. Das ist ja nochmal ein anderes Thema. Das heißt, wir sprechen von B2B to B2C. Und in den nächsten 5 Jahren, wenn sich da eben nichts ändert und wir immer weniger Fachkräfte haben, ja, werden wir noch schauen, was wir machen müssen.
Wobei, da muss man ja ganz klar sagen, wenn wir jetzt schon die Probleme haben mit Hausautomation oder Klinikautomation, wie stelle ich mir das dann im Haus vor? Also ich komme vom Land und habe jetzt hier viele kleine Häuser, wo Patientinnen und Patienten wohnen, wo sie gepflegt werden. Das heißt, man müsste ja eigentlich Glasfaser an jedes Haus bringen, ist der eine Punkt. Beziehungsweise müsste die Häuser komplett ausleuchten und den älteren Menschen, wenn sie jetzt ihre Häuser umbauen, das tun ja viele, sagen, ihr müsst euch irgendein System einbauen, mit dem dann der Roboter sprechen kann, um eine Tür zu öffnen und. Das macht aber irgendwie ja niemand, weil das weiß ja auch irgendwie niemand.
Das ist ein Thema, an dem wir gerade sehr zentral sind. Also jeder, der so die Alexa-Experience kennt, also klar, manche sind dogmatisch dagegen und manche sind dabei, Sprachassistenten zu nutzen und die auch einfach in ihrem Haus zu installieren. Die Basis, also aber darüber kann man auch nicht meiner Meinung nach diskutieren, ist definitiv Konnektivität, also Internet. Das muss nicht, also klar, Glasfaser ist nice to have, aber sagen wir mal, ich hatte das gestern noch nachgeschaut, das war ganz interessant. Deutschland ist, glaube ich, aktuell nach verschiedenen Rankings so in der Durchschnitts-Internetgeschwindigkeit bei 100 Mbit. Und wir sind damit weltweit auf dem Platz 96. Das ist ganz gut. Ich glaube, wir sind relativ nahe bei Ecuador und Kolumbien von der Geschwindigkeit her. Ich finde, das ist immer ganz interessant, ganz gut, dass wir uns damit gerade jetzt mit der WM vielleicht einmal reflektieren und dass wir sagen, es gibt die Basis und das ist definitiv 5G und Internet. Das muss da sein und das muss für die Zukunft generell sein. Das nächste ist, wir arbeiten an einer Senioren-KI, die nicht nur, die heißt jetzt, also es ist primär erstmal Senioren, aber am Ende ist es eine aus Deutschland gebaute KI, die quasi ein Begleiter sein kann für alle Menschen, die Hilfe brauchen. Das müssen nicht Senioren sein, das können auch Menschen mit Autismus sein, das können Menschen mit anderen Einschränkungen sein, sodass man quasi nicht, also dass man eine KI hat, die einem nichts verkaufen möchte, so wie ein bisschen Amazon, was soll ich dir jetzt in deinen Einkaufskorb packen? Und die mich am Ende sogar mit Embodied AI, also wenn es eine Drohne ist oder ein Roboter, der in meiner Wohnung unterwegs ist, der mich unterstützen kann. Das kann vom Aufräumen gehen, das kann vom Saubermachen gehen, das kann dabei sein, das kann dann das Thema sein, dass ich sitze auf der Couch, ich kann nicht aufstehen, der Roboter kommt, hilft mir beim Aufstehen, ich kann die Treppe nicht raufgehen, es ist nicht barrierefrei, muss ich dafür so ein typisch wie früher so einen Treppenlift einbauen? Oder habe ich langfristig einen Roboter oder ein Exoskelett, was tatsächlich zu mir kommt und mir hilft? Weil genau das, was du gerade meintest, wir haben Aufzüge in Kliniken, wir haben also alte Infrastrukturen und das wird sich bei unseren Bestandshäusern ja auch nicht verändern. Also wir haben ja zig Millionen Häuser, die haben alle Treppen. Und ja, wie gesagt, früher war es das Thema Lifter, Treppenlift oder was auch immer, was es war. Und jetzt ist es halt so ein Thema, dass es wird Robotik quasi dafür gebaut, dass man zu Hause bleiben kann. Und ich glaube, dass, ja, es gibt viele, die haben das nicht auf dem Schirm, aber das ist zum Beispiel das, warum wir bei 10x Robotics gerade dieses Thema begleitende, also alltagsbegleitende KI vorbereiten, sodass man sagt, wenn dann der und der Roboter für dich interessant ist, weil manche können gehen, manche können sich nicht konzentrieren, manche haben Demenz und, dann muss der passende Roboter dich unterstützen in deinem Alltag.
Verstehe ich, aber was ich nicht verstehe, einerseits haben wir eben gesagt, wir brauchen quasi an Gebäuden eine Veränderung, aber eigentlich haben wir ja noch gar nicht den richtigen Roboter, den wir eigentlich bräuchten. Also wenn ich mir jetzt hier den Mirokai angucke, der fährt immer noch auf einem, nehme ich an, der fährt immer noch, der wird ja nicht laufen.
Ja,
auch eine Kugel, genau. Was will ich mit, also jetzt gar nicht böse gemeint, was will ich mit dem Ding? Der sieht halt irgendwie ein bisschen schicker aus als der Pepper. Also, ne? Wird jeder wahrscheinlich sympathisch finden, das Ding. Aber jetzt stelle ich mir vor, jetzt habe ich meine Mama zu Hause, die muss bespaßt werden. Ich darf das mal so salopp formulieren, weil sie vielleicht eine Demenz hat. Dann packe ich hier so einen Mirokai dahin, dann kann sie mit dem den ganzen Tag sprechen. Aber damit geht sie noch keinen Weg auf die Toilette. Brauchst du dann drei verschiedene Roboter? Oder dann braucht sie vielleicht nur irgendeinen, der ihr, keine Ahnung, die Pillen stellt. Also das heißt, wir haben ja einen riesen Gap zwischen, sagen wir mal, den Bespaßungssachen wie Tamagotchi, wenn ich das vielleicht nicht runterspielen, ja, und zwischen den Putzrobotern, die mich an meinen Rasenmäherroboter erinnern. Und der Rasenmäherroboter, den ich habe, den habe ich 15 Jahre, der fährt sehr zuverlässig. Aber wo ist denn, also deswegen frage ich mich jetzt, wo sind denn die Sachen, die uns jetzt helfen? Weil wir sagen ja immer vom Fachkräftemangel. Den haben wir jetzt. Den haben wir aber übrigens in 10 Jahren vielleicht nicht mehr. Dann brauchen wir auch keine Roboter mehr. Deswegen frage ich mich jetzt, wo sind wir denn? Wo stehen wir gerade? Also wann kommt das, was du gerade sagtest? Ja, die Exoskelette haben wir alle auch schon mal gesehen. Mhm. Aber erstens, wer bezahlt die ganzen Dinge? Was kostet so ein Ding überhaupt? Also wenn ich jetzt so ein Mirokai mir für meine Mama mieten möchte oder kaufen möchte, was kostet so ein Ding? Damit wir mal vielleicht ein bisschen so eine Vorstellung haben?
Also bei jedem System, das sich im Moment etabliert, kann man immer so, also bei jedem Projekt eigentlich immer so Richtung Kleinwagen. Also wenn man jetzt so mal sagt, wir haben jetzt aktuell, ist es für uns normal, dass wir einen Handyvertrag haben, dann wird es langfristig eben aus unserer Perspektive normal sein, dass man so im Bereich Robot as a Service, dass man mit einer monatlichen Fee, die wird am Anfang höher sein, sagen wir mal, aktuell wäre es so 500 bis 1000 Euro im Monat. Was aber, wenn man jetzt das zum Beispiel auch gegenrechnet, was kostet man mit einem Heimplatz, mit Eigenbeteiligung, dann kommt man da schon auf ganz gute Sachen. Ich stimme dir zu.
Sei mir nicht böse, da gehe ich direkt dazwischen. Also ein Heimplatz kostet 3.500 Euro. Jetzt kann man sagen, okay, so ein Roboter kostet von mir aus 2.000 Euro, von mir aus kostet er auch 3.500 Euro. Ja, aber das kann man ja nicht vergleichen, weil im Heimplatz die Mitarbeiter tun alles, aber ich kann mir ja nicht einen Roboter bestellen, der dafür sorgt, dass meine Mutter auf die Toilette geht, die Tabletten gestellt kriegt und geduscht wird. Also deswegen, ich sehe den Case noch nicht. Deswegen verstehe ich auch, wir waren ja eben schon mal beim, wer bezahlt das, den ganzen Spaß eigentlich? Dann kommen wir immer ganz schnell, ja, muss die Krankenkasse bezahlen. Nee, die Krankenkasse bezahlt keine Pflege, ne? Dafür ist sie nämlich nicht zuständig, ist für krank und nicht für Pflege zuständig. Also dann müsste ich ja den Angehörigen sagen, oder du müsstest mir jetzt sagen, kein Problem, bevor du die 3.500 Euro im Heim zahlst du mir jetzt XY. Und deswegen, ich sehe den Gap da noch, der ist da so, der ist noch riesengroß, also fast gar nicht auf dem Bildschirm, hätte ich fast gesagt.
Der Gap ist definitiv noch da. Also dementsprechend, also da stimme ich dir auch zu, das Stand jetzt. Wir sehen im Moment eine Transition in den nächsten 5 Jahren, weltweit gesehen. In Deutschland regulatorisch nicht, weil in Deutschland wird es wahrscheinlich noch länger dauern, weil wir erstmal Gesetzesthemen klären müssen.
Okay.
Bei einem Pflegeplatz nochmal dazu, dass, wie gesagt, das ist immer für viele, die affin mit dem Thema sind, für die ist es natürlich normal. Also genau wie du es auch gerade meinst. Das ist nicht die Krankenkasse und. Für mich war es vor ein paar Jahren eben so etwas, wo ich sage, ja, wow, wenn man erstmal realisiert, dass eben nur 20% wirklich im Bereich stationäre Pflege und abgebildet werden und bis zu 80%, je nachdem, wie man es kategorisiert, sowieso zu Hause stattfindet, dann sind es also zum einen Pflegestufen, zum anderen natürlich Pflegehelfer, ambulante Pflegedienste, die ja überall aus dem Boden schießen und die Familie, also Angehörige. Und das ist halt was, was eben sehr wichtig ist, das zu realisieren. Ich stimme dir zu, im Moment gibt es den Roboter, die eierlegende Wollmilchsau nicht, die zu Hause einfach direkt reinkommt, die mir hilft aufzustehen, die so haftungstechnisch auch aufgestellt ist, dass sie mich beraten darf zu allen Medikamenten, die ich nehme. Da kommen wir zum Beispiel in dieses Thema, habe ich die Medikamente genommen? Habe ich sie runtergeschluckt? Habe ich sie in der richtigen Kombination genommen und so weiter? Es gibt viele Sachen, die kann man technisch gegenchecken, aber am Ende ist es immer, also deswegen sagte ich Regulation, dieses Haftungsthema, was noch viele davon abschrecken wird, dass technisch das gemacht wird. Ich glaube aber fest daran, dass in den nächsten 10 Jahren in Deutschland, wie gesagt 5 Jahre wahrscheinlich um uns herum, wenn ich an China und USA denke und Indien vielleicht auch, je nachdem, dass dort Systeme mehr und mehr zu den Personen nach Hause kommen. Das werden wirklich so kostengünstig hergestellte humanoide Roboter sein, die mehr oder minder so circa 90% funktionieren. Das ist diese 100%, das ist halt das, was noch nicht einfach das so einfach passiert. Das liegt auch daran, dass wenn man heutzutage sich von diesen Kung-Fu-Robotern, die auch Friedrich Merz gesehen hat von China, wenn man die auspackt, dann ist es nicht so, dass die schon diese, ja, man könnte sagen, diese Foundation Models von Nvidia, von denen gesprochen wird, dass sie dieses Weltwissen haben, dass sie einfach alles direkt einordnen können und Hand-Augen-Koordination für Objekterkennung, dass das einfach automatisch funktioniert. Also ich sage, geh in die Küche, bring mir einen Kaffee, der Kaffee ist heiß, ist in der Porzellankanne und der Roboter macht das. Das wird aber jetzt gerade durch extrem, also millionenfaches Training in China und Indien wird das gemacht durch Menschen und dadurch werden sich diese KI-Modelle Schritt für Schritt ergeben. Und wenn wir von einem Preis eines Roboters aktuell, also diese eher Aluminium-Roboter aktuell noch, die aber dafür 2 Beine haben, die verschiedenste Kilogramm tragen können, dann bin ich ja jetzt schon bei einer Range von, das fängt bei 10.000, 15.000 Euro an. So, danach sind die Hände sind im Moment noch das Problem, aber es wird sich in den nächsten 2 Jahren auch klären, dass das günstig ist. Die Skalierung kommt also, dass irgendwann jeder für so 15.000 bis 20.000 Euro kann so einen Roboter für sich zu Hause haben. Wird der alles machen können? Wahrscheinlich nicht, weil zum Beispiel Reinigungsroboter, höre ich oft so, nimmt er sich dann den Mob? Dann die Frage, hat man den Mob noch zu Hause oder hat man sowieso einen Reinigungsroboter? Aber der kann Treppen gehen, der kann in den Keller gehen, der kann Dinge tragen, der kann mir helfen aufzustehen, der kann mir vielleicht sogar eine Massage geben langfristig, also Physiotherapieansätze und. Das wird, wie gesagt, kommen und deswegen sage ich 5 bis 10 Jahre, 5 Jahre um uns herum, 10 Jahre in Deutschland und wenn man so von 15.000 Euro ausgeht und ein aktuelles iPhone, ja, wenn man dafür so viel Geld ausgeben möchte, dass man so bei 1.800 Euro ist oder so, dann wird sich das so Schritt für Schritt annähern.
Guck mal, Realität vielleicht nochmal ein bisschen besprechen, fände ich super spannend. Also im Sinne von, ne, nicht, was haben wir in 10, 15 Jahren? Also jetzt würde ich zu dir kommen und sagen, ich habe jetzt hier so eine Praxis, keine Ahnung, 200, 300 Quadratmeter. Welche Roboter helfen mir jetzt? Also, oder im MVZ? Also was hilft mir jetzt in der Medizin, in der Praxis, ob im Krankenhaus oder in der, wir gehen immer erstmal von einer größeren Praxisstruktur aus, weil wir wollen ja Wege überwinden. Was hilft mir? Ich habe verstanden, meinen Rasenmäherroboter brauche ich jetzt nicht, aber ich habe verstanden, einen Putzroboter. Was kann der? Also wie gut ist der? Also wie viel besser ist der als die Dinger, die man überall bestellen kann, die jetzt bei den Prime Days auch wieder alle günstig waren? Warum soll ich jetzt so einen von, ich sag mal, von dir nehmen? Das wäre jetzt für mich eine entscheidende Frage, weil der wird ja nicht nur 800 Euro kosten, der wird ja ein bisschen teurer sein.
Ja, wir machen ein bisschen mehr, aber...
Ja, nein, einfach, wir wollen ja auch wissen, was kann man jetzt eigentlich schon nutzen, ne? Das ist ja eigentlich das viel Interessantere noch. Also womit kann ich auch mein Praxisteam vielleicht entlasten, jetzt mal abgesehen von den Patienten, womit kann ich bei mir eine Kostenstruktur verändern, die ich ja jetzt habe. Ich habe jetzt einen Reinigungsdienst, ja, der kommt jeden Tag und putzt jeden Tag hier alles, putzt meine Schränke, putzt meinen Boden. Der hat natürlich einen entsprechenden Preis. Und das ist ja das Interessante, wenn wir wirtschaftlich auch denken, in der Wirtschaft unternehmen.
Genau, also um das kurz zusammenzufassen. Also es gibt viele Themen, deswegen muss man immer schauen, wegen zeitlich. Aber Reinigungsrobotik lässt sich, wie gesagt, wirklich schön, ich sehe es als typisch deutsch an, mit einer schönen Excel-Tabelle gegenrechnen. Also wenn man sagt, ich habe so viele Quadratmeter, 80% davon kann ich mit dem Roboter reinigen, genau wie zu Hause auch mit dem aktuellen Prime Days, was auch immer.
Ja.
Der Unterschied ist einfach der, dass man natürlich je nach Quadratmeteranzahl, dass man einfach viel mehr Frischwasser und viel mehr Ansaugdruck und viel mehr Reinigungsleistung mitbringt. Das heißt, so ein kleiner Home-Robot, der für den Teppich zu Hause und für das Laminat reicht, da ist es so, dass ich auf verschiedensten 600 Quadratmeter, was auch immer, komme ich irgendwann zu dem Thema, der muss schneller sein, der muss mehr machen, der muss besser sein und so weiter. Also das sind so die Leistungsdaten, die so ein bisschen dazukommen. Plus, wir haben so das kleinste System, was wir haben, ist so ein 4-in-1-System. Also das ist der kehrt, der scheuert, der staubsaugt und so weiter. Und es geht also um mehr Volumen, es geht um mehr Fläche in weniger Zeit. So, und gegenrechnen kann man das ganz einfach dann eben mit, mein Dienstleister kostet mich so und so viel, der kommt einmal in der Woche oder kommt jeden Tag und so weiter. Und am Ende sieht man unten in einer ganz einfachen Kalkulation, ich spare pro Jahr 5.000 Euro. So, das kann man ganz einfach gegenrechnen. Bei Lieferrobotik.
Aber muss der Dienstleister, lass mal bei einem Reinigung, weil ich finde den Reinigungscase eigentlich den man ja anfassen kann, den kennt jeder, da mal bleiben. Aber da sind wir ja wieder bei dem gleichen Problem. Der Roboter rein, also, oder gibt's Roboter, die auch, keine Ahnung, Oberflächen reinigen? Also, ich meine das nicht Fußboden. Weil ich muss ja immer noch zu dem Roboter, der nur meinen Boden reinigt, brauche ich ja noch irgendwie brauche ich noch einen Roboter, keine Ahnung. Gibt es fliegende Drohnen, die, keine Ahnung, Staubwischen jetzt? Ich weiß nicht. Ne? Also,
ja, es wird jetzt, genau, es ist Schritt für Schritt. Also du hast aber recht. Mhm. Aktuell sprechen wir von Flächenreinigung, also Bodenreinigung. Mhm. So, Bodenreinigung, das ist das, wo es im Moment so 70-80% kannst du mit Robotik machen. Okay. Überall da, wo eine Vase steht und du willst da unbedingt rumherum und du willst an dem, da wo eine Tür so und so aufgeht und nur so ein bisschen Platz ist, da musst du per Hand nacharbeiten. Das ist der aktuelle Status. Und es wird jetzt Schritt für Schritt wird das besser durch Kombinationssachen, die sich ergeben werden. Eine Zeit lang in der Corona-Zeit war ja UV-Reinigung ein großes Thema, zumindest für Bakterien abtrennen und so weiter. All diese Themen werden jetzt in den Schritt für Schritt in den Systemen immer mehr kombiniert. Und dass man dann schaut, wie kann ich das denn sozusagen noch weiterbringen. Das heißt aber auch, 20-30% sind trotzdem beim Menschen. Also das heißt also Oberflächen, den Schreibtisch abputzen und. Es gibt aktuell primär sozusagen Prototypen, die dann auch mit einem Roboterarm das ausfahren, die dann das trotzdem sauber machen. Aber da kommen wir wieder in Richtung Haftungsthemen. Wenn wir Menschen im Raum sind, was ist dann sozusagen, der Roboter wird dadurch teurer und ist auch dadurch noch nicht vorhanden, weil es einfach immer wieder noch diese ganzen Szenarien abdecken muss mit den Menschen, vorsichtig erkennen, er muss darauf reagieren, wenn er aus Versehen was berührt, weil der Arm, der den Schreibtisch sauber machen kann, der kann dich auch an empfindlichen Stellen treffen. Und dann gibt es Verletzungen und dann gibt es Haftung und. Das heißt, die Hersteller gehen natürlich auch erstmal auf die Massencases. Technisch könnte man schon jetzt mehr, aber Regulation ist in der Hinsicht auch etwas, was so ja sich erstmal ergeben muss.
Wir haben in der Zwischenzeit auch ein paar spannende Fragen reinbekommen, die würde ich auch gerne nochmal aufgreifen wollen, weil sie auch das, was wir vorhin besprochen haben, nochmal eine andere Perspektive, glaube ich, setzen können. Die erste Frage ist, inwieweit auch beim Pflegepersonal Befürchtungen bestehen, dass der zunehmende Einsatz von Robotik zu einem Verlust des Arbeitsplatzes oder einer Ersetzung durch robotische Systeme führen könnte. Also wir haben über Adaptionen auf Patientenseite gesprochen. Wie ist es auf der Professional-Seite, Alex?
Ist im Moment aus unserer Perspektive und auch von allen, mit denen wir quasi Schulungen, also wir machen ja auch die Mitarbeiterschulungen, sodass wir da die Person abholen oder in den Workshops, nicht das Problem, weil das Problem viel größer ist, dass Überlastung, sozusagen auch in dem Fall Kündigungen oder gar kein Personal da ist. Also das ist überwiegt ganz klar bei diesem Argument. Und das war eben vor 7, 8 Jahren noch anders. Vor 7, 8 Jahren, da war es noch eher so, dass dann wirklich so, ja, das möchten wir nicht, weil und. Das ist in Deutschland ja sowieso ein Thema mit, sobald man den Ethikrat und mit reinbringt, das muss ja eh diskutiert werden. Also ich glaube, Deutschland ist auf einem großen Level, wo dieses Roboter ersetzen Menschen, was immer sehr gut diskutiert wird. Also immer mit sehr viel Verantwortung, mit sehr viel für die Mitarbeiter und für den Menschen im Mittelpunkt gemacht wird. Was aber ein anderes Thema ist, ist ganz klar, dass die Mitarbeiter müssen, weil sie die meisten sind digital nicht so affin. Das gilt für die neuen Generationen nicht, aber es sind ja auch in der Pflege vor allen Dingen sehr viele alte Pflegekräfte, die wir brauchen. Es hat sich in Corona gezeigt. Da war ich in verschiedenen habe ich verschiedene Meetings auch mit Ministerien gehabt und. Und da gab es das Feedback, dass wenn sich zum Beispiel jemand jetzt nicht impfen lassen möchte, wir brauchen den aber für die Pflege, was machen wir denn dann? Und da war das so verzweifelt, dass man gesagt hat, naja, wir haben die Impfpflicht und das ist eine Riesendiskussion. Und wir können aber diese Person jetzt nicht ausschließen, weil wenn wir das tun, dann bricht unsere Pflege zusammen. Und genau deswegen sage ich, das Personal muss abgeholt werden, das ältere Personal, sodass die digital nicht affin trotzdem Lust haben, mit den Systemen zu arbeiten. Bei Pepper, der alt ist, aber der musste trotzdem von einer Person zu der Gruppe oder zu den einzelnen Personen gebracht werden. Und wenn niemand das tut, weil man das System komisch findet oder das boykottieren möchte, dann ist natürlich am Ende die Technologie auch nicht gut. Und das haben wir sogar bei Reinigungsrobotern, sogar im Retail-Bereich, sogar bei Einkaufszentren, hatten wir letztens eine Geschichte, da dann der Sohn des Chefs hat das Ding manipuliert, damit es nicht genutzt wird, aus seinen Beweggründen. Und das ist etwas, das müssen wir immer mitdenken. Der Mensch, selbst wenn das System gut ist, dann kommt es immer noch, wie ihr das auch schon sagtest, auf die Akzeptanz an. Und dass wir das zumindest aktuell, weil wir es ja auch wollen, wir wollen ja die Kontrolle haben, dass wir das trotzdem einsetzen, aktiv als Menschen. Wenn wir es autonom laufen lassen, dann entzieht sich das unserer Kontrolle, aber das wollen wir auch nicht.
Ja. Schließt sich noch eine weitere Frage an, aus einer anderen Perspektive. Andreas Lenz fragt, und der ist zur Ergänzung Vorstand einer Krankenkasse: Wie können wir die notwendige, eher längerfristige Entwicklungsphase im Markt auf Seiten der GKV unterstützen? Wie überzeugen wir Politik und vor allem unsere Aufsichten, dass wir als Kassen da einen aktiven Part einnehmen müssen? Die Frage hat er schon vor längerer Zeit gestellt und dann jetzt noch im Laufe der Diskussion ergänzt, und darauf würde ich gerne hinaus. Sagt, ich finde den Case, Menschen in der häuslichen Umgebung zu unterstützen, damit sie nicht in eine stationäre Pflege müssen, hochinteressant. Da spielt aus meiner Sicht die Musik. Wir sollten uns darauf konzentrieren, was heute schon geht, und dann abwägen, ob das ausreicht. So, weil wir natürlich, ihr habt die Kosten eben angesprochen, ja, in dem Augenblick, wo ich die Häuslichkeit verlassen muss, habe ich eine deutliche Steigerung der Pflegekosten. Wie siehst du das, Alex? Also, oder was tut ihr im Zweifel auch schon mit Blick auf Kombination von Technologie, Finanzierungsmodellen, also in so einem Gesamtkonzept mitzudenken? Gibt es da auch schon Gespräche mit Kassen, die ihr gegebenenfalls sogar führt?
Wir sind genau also es ist eine sehr gute Frage, und deswegen war es ja gerade quasi schon, also es hat sich ja gegenseitig so ein bisschen stimuliert, dass man muss mit den Krankenkassen sprechen oder am Ende, wenn es in Richtung Pflege geht, mit den richtigen Kostenstellen. Mit dem Thema Senioren-KI, was ich gerade angesprochen habe, das ist gerade etwas, was wir auch gespiegelt bekommen. Deswegen sind wir da jetzt seit gut 6, 7 Monaten dabei. De facto sind wir dabei, dass wir Partnerschaften forcieren, dass wir das Gespräch suchen zu den Krankenkassen, weil das wird ein Thema sein. Meine, wie gesagt, Sichtweise ist, dass in den nächsten 5 Jahren muss diese Transition passieren, dass wir sind ja aktuell mit 10x Robotics primär im B2B-Bereich, aber dass wir uns ausrichten auf den B2C-Bereich und dafür brauchen wir Unterstützung. Das gilt zum einen durch die Lobbyarbeit mit den GKV, PKV, wie auch immer. Das geht nur, weil wir diese bundeslandspezifischen Dinge haben und. Das geht nur in wirklich Partnerschaften, Netzwerke und aktiv daran arbeiten an der Lobby. Und das nächste ist, dass wir aktuell tatsächlich für dieses Thema Senioren-KI, die später auch Roboter steuern kann zu Hause, aber mit der Datenhoheit, also es fließt eben nicht nach Amerika, es fließt eben nicht nach China und es möchte mir auch nichts verkaufen und es hat das richtige Wertesystem, dass Krankenkassen davon natürlich den Vorteil haben werden, dass wenn sie das unterstützen, dass sie ihre eigenen Fragen, die wichtig sind zur Gesundheit und so weiter, dort platzieren können. Deswegen sprechen wir nicht nur über Senioren langfristig, sondern wir sprechen über alle, die vielleicht längerfristig nicht arbeiten können, die Arbeitsunfähigkeit werden und wie auch immer. Und wir sind im Moment in diesen Partnerschaften, Investoren und Gespräche forcieren für die Lobby. Da sind wir an.
Also Connect damit hergestellt, Andreas, Alex, ich glaube, ihr solltet dann mal dringend miteinander sprechen. Ja.
Warum ist das eine Aufgabe einer Krankenkasse, habe ich noch nicht verstanden.
Also es fängt
im Krankenkasse. Zahlt bei Erkrankung. Und wir werden Veränderungen in unserem System kriegen. Das wird noch mehr wieder dahin gehen, wo die ursprüngliche Aufgabe einer Krankenkasse ist, bei Erkrankung zu bezahlen und nicht bei Pflege und auch nicht bei Vorsorge. Ich habe nichts gegen Vorsorge, darum geht es mir überhaupt nicht. Aber wir können jetzt nicht anfangen zu sagen, wir müssen überall sparen, aber demnächst zahlen die Krankenkassen für Roboter. Da sehe ich irgendwie, da sehe ich überhaupt gar kein Licht an irgendeinem Ende eines Tunnels. Also entweder wir verstehen selber, dass wir dafür bezahlen müssen, weil entweder habe ich einen Menschen, der mir hilft, die wir uns ja früher aus dem Ausland in Anführungsstrichen einbestellt haben und die kommen auch nicht mehr, oder aber ich habe einen Roboter.
Absolut. Also, aber das Interessante ist, du hast das quasi einen Teil der Antwort direkt mitgeliefert, auch wenn du es, wenn du sagtest, das ist jetzt nicht, da geht es erstmal gar nicht hin. Für mich geht es sehr stark, also zumindest aus den letzten 5 Jahren, dass man sieht in der Healthcare-Landschaft, dass dieser Switch oder zumindest einer der Versuche der Antwort, also wir haben ein System, wo der Status quo, den Status quo zu halten, extrem schwer ist, weil wir ab einem gewissen Level in das Krankensystem fallen, also in Kliniken, wir werden haben degenerative Krankheiten und. Und dass eine der Antworten eben eine Hoffnung ist, dieses Thema Prävention. Du hast ja gerade selbst gesagt, also ob das jetzt das Thema ist oder nicht. Ich bin auf der Seite, also sehr positiv hoffnungsvoll, dass wenn wir mit, also auch durch Leistungen von Krankenkassen, die zum Beispiel jetzt schon incentivieren, dass ich zum Beispiel Fitnessstudio-Mitgliedschaften definiere oder Kfz-Versicherungen, die mir Anreize geben für anders Autofahren, dass wenn ich KI, fangen wir erstmal mit KI an, danach kommt dann Embodied AI mit Robotik. Wenn ich KI integriere in meinen Alltag und quasi durch einen Vertrag, also dass ich quasi sage, ich bin bereit, das zu teilen oder das zu machen als Training, zum Beispiel Prädemenztraining und was auch immer, also was jetzt gerade irgendwie das Wichtigste ist, das muss ja fachlich natürlich hinterlegt sein, klar, dass ich dadurch mit 40 vielleicht oder vielleicht noch früher, je nachdem, anfange quasi in Zusammenarbeit mit den Krankenkassen, die ja eigentlich Kosten sparen wollen, dadurch, dass ich überhaupt erstmal nicht hart krank werde, um das sehr einfach zu sagen, da sehe ich so ein bisschen den Weg. Und da sehe ich dann auch diesen Incentive, dass Krankenkassen ein Interesse daran haben, das zu unterstützen und vielleicht eben auch, weil sie später weniger Kosten haben, wenn ich erst mit 70 oder 75 oder wie auch immer anfange, dadurch Geld zu sparen. Das ist so meine Wette, sage ich mal. Also zumindest das, was ich auch aus den letzten Jahren immer mehr als Feedback bekommen habe, weil die Frage, auch gerne an euch, wäre natürlich, wenn es nicht Prävention ist, dann ist die Frage, welche Mittel haben wir in unserer Gesellschaft?
Ja, Andreas hat auch gerade nochmal geschrieben, glaube ich, vielleicht auch nochmal wichtige Klarstellung, klar, also auch aus ich verwende auch immer den Begriff Krankenkasse. Am Ende ist es die Pflegekasse, ist die gleiche Organisation, aber unterschiedliche Töpfe der Finanzierung. Also wäre vielleicht dann eher auch die Pflegekasse, die dann möglicherweise Robotikunterstützung in der Häuslichkeit übernimmt. Also heute werden ja auch Hilfsmittel finanziert bei entsprechendem Pflegegrad. Also warum soll das nicht zukünftig auch ein Roboter sein, der mir ermöglicht, länger in der Häuslichkeit zu verbleiben? Und ich glaube, es gibt ja nicht schwarz-weiß, sondern Alex, du hast es ja auch gerade an deinem Beispiel deutlich gemacht, diese Abschichtungen, die Robotik heute schon ermöglicht. Und so hat man vielleicht auch für unterschiedliche Lebensphasen dann unterschiedliche Roboter bei sich zu Hause. Und du hast eben das KI-Training oder das Training der KI auch in China angesprochen. Das ist ja unglaublich, was dort auch an Manpower jetzt investiert wird, um diese Roboter anzulernen. Ja? Und also dein Statement habe ich so verstanden, du sagst, in 5 Jahren werden humanoide Roboter auch in der Lage sein, wirklich Haushaltshilfe, Haushaltsunterstützung zu machen auf einem Niveau, wie es heute auch Menschen machen können. Habe ich das so richtig verstanden? Ist das deine Prädiktion?
Ja, also vieles geht jetzt schon. Es ist nur so, dass es eben nicht dieses Auspacken, Anmachen, Loslegen ist. Sag mal so, das ist so das Simpelste vielleicht, was aktuell ist. Wir haben ja auch viel mit den Fraunhofer-Instituten zu tun, unter anderem Fraunhofer IPA und, wo ich auch mit Professor Werner Kraus, mit Head of Robotics relativ oft Kontakt habe und auch wir uns in den letzten Jahren ganz oft über den Weg gelaufen sind. Da darf ich dann zwischendurch auch an Kongressen halt immer teilnehmen und mitbekommen, wie die Perspektive rein wissenschaftlich ist, nach China gerichtet, wie viel da schon passiert. Und da ist eben zu verstehen, China macht im Moment, übernimmt die Aufgabe von Massenproduktion. Das können die sehr gut. Das heißt, die produzieren 5.000, 10.000, 50.000 Roboter und der Roboter kann verschiedenste Dinge und das kann man dann nutzen. Ist das für Europa zugeschnitten und auch auf unsere Use Cases, sodass er das machen kann? Nein. Das heißt, da ist es so, dass wir, das müssen wir auch verstehen, wir als Europa, wir sind nicht mehr in der Riesenzielmarkt. Das sieht ja auch, also es liegt auch was mit Investitionsbereitschaft, Budgettöpfe und so weiter zu tun, Kostenstrukturen und Regulation. Also das ist ein bisschen das kritische Thema daran. Wir versuchen uns ja, wie bei Autos auch, durch Schutzmechanismen zu schützen vor dieser Massenproduktion, die wir gerade nicht hinbekommen. Das ist ein kritisches Thema leider, weil da geht es um Arbeitsplätze, da geht es um Wertschöpfung aus Deutschland und. Aber auf der anderen Seite ist das, was jetzt etabliert ist. Das muss man festhalten. Also die meisten Roboter aktuell kommen aus China in der Massenproduktion und das hat China sich auch sehr, sehr gut gesichert. Das heißt, wir müssen uns darum kümmern, dass wir wie zum Beispiel mit dem Thema Senioren-KI, dass wir Daten sammeln, das ist einer der Schätze der aktuellen Zeit, dass wir zum Beispiel langfristig dann, wenn ich vielleicht mit 30, 40 oder vielleicht noch früher anfange, ich habe vielleicht von irgendeiner Krankenkasse, habe ich eine, einfach nur eine App, sagen wir mal so, die mich mit einer KI, die personalisiert ist, begleitet. Und zwar durch mein Leben. Es fängt irgendwann an und lernt mich immer weiter kennen. Dann habe ich am Ende im Vergleich zu, das ist keine Kritik, sondern das ist eher so meine Erfahrung, also wo ich sage, so persönliche Erfahrung, dann habe ich eine Datensammlung, die vielleicht im besten Fall sogar noch von den Ärzten nochmal reviewed wird. Das ist, ich habe hier nur KI zugearbeitet, die Kontrolle liegt aber beim Menschen. Und wenn ich dann irgendwann mal so eine Verlaufserkrankung habe, da bin ich jetzt nicht der Fachmann, das ist nur meine persönliche Erfahrung, dass ich sage, ich habe quasi als Patient oft das Thema, dass ich quasi herleiten muss, was könnte von welchen Symptomen kommen und. Und ich glaube, zumindest ist einer der Ansätze, durch dieses Datensammeln, Kennenlernen und Personalisieren, dass es immer wieder in Zukunft bessere Hinweise gibt durch KI, die schon einen Verlauf meines Lebens kennt von 10, 20, 30 Jahren. Und dadurch im Rücksprache am Ende mit den Ärzten quasi helfen kann, dass ich mich zu Entscheidungen in meinem Leben durchringe. Also wie soll ich mich ernähren? Was für einen Sport soll ich machen? Was auch immer. Wie gesagt, erstmal als unterstützendes Organ. Und in China, muss man festhalten, wird jetzt eben schon viel automatisiert. Das heißt, das sind dann KI-Ärzte. Fertig. Das wollen wir aktuell nicht, weil wir ethisch das Ganze noch anders sehen und wir trauen auch dem System noch nicht so. Und das ist eine Diskussion, da können wir natürlich drüber sprechen, ob wir das irgendwann haben wollen. Ja.
Das werden wir nicht kriegen, da brauchen wir nicht darüber sprechen, ob wir es wollen, denn die letzte Verantwortung liegt ja bei einem Menschen, bei einem Arzt. Deswegen werden wir diese Realität nicht bekommen in Deutschland. Also es wird niemals eine Entscheidung getroffen werden durch eine wahrscheinlichkeitsberechnende KI. Deswegen, das würde man so nicht sagen. Da bin ich mir relativ sicher, weil, wie gesagt, die Verantwortung muss ein Arzt übernehmen. Der Arzt ist ein Mensch, denn der hat dafür die entsprechende Haftpflichtversicherung für seine Entscheidung. Ist ja dann, es gibt einen Haftpflichtversicherer, der sagt, ich versichere jetzt so einen Roboter.
Vor allem die KI.
Ich habe ja mitbekommen, was ein Sport aus der Qualifikation von zwei Kollegen gemacht hat. Also, ne, da sind wir noch weit von entfernt, also sehr weit von entfernt.
Ja, bin ich ja auch, also ich finde es ja auch interessant, es ist ja auch wichtig, dass wir aus der deutschen Perspektive darüber sprechen. Wenn man, und das kann man ja definitiv positiv, negativ oder in Grautönen sehen, was Elon Musk, der reichste Mensch der Erde mittlerweile so denkt, dass eben dieses Thema ist, dass er ja mit seinem Roboter, den er natürlich auch promoten muss, klar, Optimus, Version so und so, dass er sagt, naja, alles im Bereich Chirurgen und, soll nach seiner Aussage eher in den nächsten paar Jahren auch erst einmal sehr progressiv quasi durch Machine Learning und so weiter ersetzt werden. Also dass seine Prognose ja ist, so in Zukunft, und das ist jetzt nicht das aus der Haftungsperspektive, also wer darf entscheiden, sondern einfach nur mal technische Machbarkeit, dass man sagt, naja gut, das ist so das, was er so propagiert. Ich bin da nicht, also da keine Sorgen, ich bin da nicht 100% deckungsgleich. Ich sage nur, dass das natürlich von einer Person, die gerade sehr viel im Bereich Robotik bewegt, dass das interessant ist und dass man das natürlich reflektieren muss oder wir versuchen das zu reflektieren, was das wirklich in den nächsten paar Jahren für uns bedeutet. Aber Regulation, stimme ich dir vollkommen zu, Stefan, das ist erstmal nicht absehbar, rein gesetzestechnisch. Und das fängt ja auch schon bei dem Thema an. Ich komme bei einem MVZ rein, ich kann nicht laufen, ich hätte gerne einen Roboter, der mich einfach dahin fährt, wo ich hin muss. Und dann sagen verschiedene Alarmglocken, ist diese Person 100% zurechnungsfähig? Hat diese Person komplett Kontrolle geistig und körperlich über den Körper? Wenn sie runterfällt von dem Roboter, wer haftet dann? Und. Deswegen sage ich, dass ist interessant, aber passiert jetzt in den nächsten Jahren auch erstmal nicht.
Ja, wir sind schon sehr weit fortgeschritten in der Zeit und die ist auch wirklich wie im Flug verflogen. Also unglaublich spannendes Thema. Ich persönlich fand vor allen Dingen den Ausblick auch in Richtung stärker noch Drohnen zu denken. Super interessant. Jetzt ein Feld, was wir uns gar nicht weiter angeschaut haben, weil da ja auch unglaublich viel Innovation gerade passiert in diesem Bereich. Aber ich möchte dennoch sehr herzlich Danke sagen für den super spannenden Austausch. Lieber Alex, auch an dich, Stefan. Vielen Dank, wie immer, auch mit der zu Recht kritischen Begleitung und Einordnung an der einen oder anderen Stelle und den Praxischeck. Und ja, vielen Dank auch an alle, die jetzt hier live bei LinkedIn zugeschaut und zugehört haben. Und wir gehen jetzt erstmal in die Sommerpause, das heißt die nächsten Folgen von All About Telemedizin dann nach den Sommerferien und in diesem Sinne einen hoffentlich sonnigen Sommer und bleibt gesund, alles Gute, bis bald.
Ciao.
Ciao.